Gut, unser erster Tag, euer erster Tag, für einige von euch wirklich erster Tag vom ersten Retreat. Chapeau, es ist relativ still hier im Raum, das finde ich ganz gut. Ich möchte euch beglückwünschen. Ihr könnt also heute Abend guten Gewissens einen ersten Strich an eure Kerkerwand machen oder ins Bett gehen. Ich möchte etwas über Meditation und Praxis sagen. Normalerweise lasse ich am ersten Abend lange Definitionen von Geistesgegenwart, Sati, Mindfulness, Achtsamkeit los und plage die Leute mit technischen Aspekten dieser Geistesqualität. Das möchte ich euch heute ersparen. Und stattdessen etwas so ein bisschen aus einer Überflugsperspektive sagen. Meditation ist etwas, das sich nicht auf einen ersten Anblick erschließt. Meditation hat einen Nimbus. Und für viele Leute bedeutet das verschiedene Dinge. Das mag Sinn machen, dass wir das etwas aufdröseln. Es gibt viele Formen von Meditation, es gibt viele Traditionen von Meditation. Der Begriff selbst ist nicht wahnsinnig aufschlussreich. Ich habe nie ganz verstanden, weshalb wir diesen Begriff Meditation gewählt haben. Einige von euch wissen es vielleicht. Meditare heißt Denken auf Lateinisch und es gibt eine benediktinische Tradition, in der ist Meditation ein Aspekt von Praxis. Der erste Aspekt ist die Lectio, die Lesung, kommt aus dem Mönchsleben, dem benediktinischen Tagesablauf, da gehört die Lectio vor allem beim Essen dazu. Ja, während alle essen, liest einer. Und die Meditatio ist dann das reflektierende Nachdenken über das Gehörte. Und diese Meditatio, diese Reflexion über das Gehörte, das Verinnerlichen dieses Gehörten und das Langsame ist noch sich einmal sich veranschaulichen, kommt dann schließlich eine dritte Stufe hinzu, das ist die Contemplatio, das ist die nicht mehr begriffliche Beschäftigung mit dem Thema und das anschauliche Verweilen in einer vorbegrifflichen oder nicht mehr denkend über dieses Thema, sondern dieses Thema sich gegenwärtig haltend und es eben kontemplieren. Auch ein altes Wort. Templum, das war ein Stück Himmel bei den Römern. Römische Auguren hatten einen Blick in den Himmel und die haben einen bestimmten Kreis quasi für sich abgesteckt und die Vogelbewegungen in diesem Ort, in diesem abgesteckten oder erklärten Raum beobachtet und aus den Vogelbewegungen darin Zeichen gesehen und daraus Aussagen gemacht. Später hat man dieses Himmelsgefiert dann auf der Erde etablierte Foundation, einen Grundriss übertragen und daraus ist da ein Tempel geworden, ja? Der Ort, an dem man Dinge kontempliert. Ein sakraler Ort, an dem sich Dinge zeigen, die man, wenn man sie erkennt, verwenden kann. Ja? Von daher der Begriff Kontemplation, also die Schauung eines Sachverhaltes. Jetzt, weshalb man für das buddhistische Wort Meditation, das in den Darlegungen des Buddha mit keinem dieser Begriffe wirklich etwas zu tun hat, das Wort Meditation verwendet hat, ist mir immer noch schleierhaft. Buddhistische Ausdruck. Es gibt ganz viele für Meditation, das mag euch erstaunen. Es gibt nicht ein einziges Wort für Meditation. Wenn ich gefragt würde, welches Wort auf Pali oder auf Sanskrit denn Meditation bedeutet, dann wäre ich in Verlegenheit. Ich müsste eine ganze Reihe von Begriffen aufführen, weil es nicht dieses eine Wort gibt, wie wir vielleicht glauben könnten, wenn wir das deutsche Wort Meditation anschauen. Da gibt es eine ganze Reihe, aber das, das sich am meisten anbietet, heißt Bhavana. Und das bedeutet so etwas wie Entwicklung, Entfaltung, Ausbildung oder ins Leben rufen. Wie man von Entwicklung, Entfaltung, Ausbildung und ins Leben rufen auf Meditation kommt, ist mir fraglich. Ja. Vor allem, wenn man denkt, dass Meditation der eigentlich begriffliche Teil ist, eine Beschäftigung mit sich selbst. Und wie ihr wahrscheinlich spitz gekriegt habt, das ist genau das, was buddhistische Meditation nicht versucht zu sagen. Nicht dasitzen und nachdenken über sich selbst. Ich möchte euch sehr abraten von diesem Ansatz, dasitzen und über euch nachdenken. Das ist nicht, was wir versuchen. Einsichtsmeditation ist nicht die weitere Anhäufung von Meinungen zu eurer Person. Im Gegenteil. Also was macht diese buddhistische Meditation? Übrigens, das Ding hat noch einen Drall. Ja. Mittlerweile machen ja auch viele Christen Meditation und halten sich sowohl in ihrem Verständnis von Meditation als auch in ihrem Gebrauch dieses Begriffes nicht mehr an ihre eigenen benediktinischen Überlieferungen, sondern brauchen das Wort meistens so, wie die Buddhisten es begonnen haben zu brauchen. Das verkompliziert es noch. Und dann ist es so, wenn ein Wort wirklich mal berühmt geworden ist, dann kann es fast alles bedeuten. Dann wird es unendlich schwierig, darüber zu reden. Physiker erzählen mir, dass es fürchterlich schwierig ist, etwas über Entropie zu erzählen, jetzt wo jeder dumme Meditationslehrer diesen Begriff in seinen Vorträgen braucht. Oder während Yoga irgendwann mal früher ein sehr präziser Begriff war, ist heute fast alles Yoga. Während Sati, Achtsamkeit, Geistesgegenwart, ein relativ klares und definiertes Konzept aus buddhistischer Psychologie war, ist heute fast alles Achtsamkeit. Ja, man kann unendlich viel achtsam machen. Und so ist es mit allen Begriffen, die einen gewissen kritischen Wert überschreiten und dann so auf freie Wildbahn ins Offene gehen. So. Jeder Pfarrer nennt seine Nachmittagspredigt eine Meditation und es gibt ganz viele Formen von Meditation. Und so wissen wir eigentlich nicht mehr wirklich, was damit gemeint ist. Lass mich zurückkehren und euch etwas schraffieren, wie der Buddha sich das vorstellt, so wenn wir seine Darlegungen anschauen. Meditation ist Entfaltung, ist Entwicklung. Ein Aspekt dieser Entfaltung hat mit unserem Körper zu tun. Es ist eine Kultur des Umgangs mit diesem Körper, aber zunehmend auch ein Umgang mit dem, was uns in dieser physischen Welt entgegentritt. Von diesem Körper zu anderen Körpern, letztlich zum Planeten Erde. Mit anderen Worten, ein Aspekt von Meditation, Kaya Bhavana, ist meine Entwicklung des Verhältnisses zu meiner physischen Umwelt. Von wie ich mit diesem Körper mich bewege durch eine Welt, bis wie es diesem Planeten geht damit, dass ich mich auf ihm bewege. Ein zweiter Aspekt von Bhavana ist mein Verhältnis zur sozialen Welt. Sila Bhavana bedeutet, dass ich in einem Verhältnis zu anderen Leuten stehe, dass ich nicht funktioniere allein. Wir sind nicht gemacht, um allein zu sein. Selbst eine Tradition wie die des Buddhismus, in der man glaubt, große Ermutigung zu finden zu Abgeschiedenheit und Alleinsein, das stimmt auf der einen Seite, steht das, aber wenn ihr das Blatt dreht, dann steht da ganz vieles, dass man sich um andere kümmern soll, dass man auf andere hören soll, dass man mit anderen zusammenleben soll, dass man ein paar Stunden alleine sitzt, aber dann geht man und redet mit anderen und versucht rauszukriegen, was bei denen passiert und versucht rauszukriegen, ob die einem helfen können, was bei einem passiert. Ja? Also je nachdem, wo ihr guckt, findet ihr große Ermutigungen zu sozialer Beziehung, auch in der frühesten buddhistischen Darlegung. Sila Bhavana, die Entfaltung meines Verhältnisses zu anderen, ist ganz wichtig. Wenn das, was wir da machen, als Meditation nur für euch taugt, dann taugt es nicht wirklich. Weil es gibt uns nicht in abstrakter. Wir sind alle in Beziehung. Wir haben alle Eltern. Wir sind alle auf die Welt gekommen durch eine Mutter. Und es ist euch zu wünschen, dass ein Vater auch irgendwo in der Gegend war. Und alle von uns sind eingebunden in Daseinszusammenhänge, in denen andere Menschen eine riesige Rolle spielen. Wir lernen von anderen, wir brauchen andere, um zu lernen. Ja? Ein paar Dinge lernen wir selber. So. Atmen, das können wir relativ gut, auch ohne Hilfestellung. Aber ganz viele andere Sachen können wir überhaupt nicht lernen ohne andere. Reden zum Beispiel, brauchen wir andere. Wir brauchen welche, die reden, die wir hören, dann brauchen wir welche, die mit uns reden und dann brauchen wir welche, die uns helfen, selber zu reden. Achtsamkeit lernen wir auch nicht alleine, einfach so. Brauchen wir Leute, die achtsam sind, die mit uns achtsam sind und die uns helfen, achtsam zu sein. Das ist eine erlernte Fähigkeit, so wie das Sprechen und wie die Empathie. Leute, die sich auf uns einzustimmen vermögen, die mit uns empathisch sind, die uns das vorleben, die es uns zu spüren geben, was es bedeutet, wenn jemand Anteil nimmt. Und schließlich Leute, die uns helfen dabei, anderen gegenüber Anteilnahme zu üben. Da brauchen wir Beispiele, konkrete, verkörperte Menschenwesen. Also, Sila Bhavana macht Sinn, weil es den Beziehungsaspekt unseres Daseins anspricht. Und jede Achtsamkeitsübung, jede Meditationsübung hat unweigerlich eine Beziehung zu dieser Domäne in unserem Leben, zu dem, was wir für andere sind und was andere für uns sind und wie wir mit ihnen umgehen. Es gibt keine Befreiung auf unserem Kissen alleine, ich für mich gegen die Welt. Ja, brauche nichts. Links und rechts alles abgemändelt, lass mich endlich in Frieden. Ja. Am wenigsten ist es in Klöstern so übrigens, weil dort seid ihr am meisten abhängig von Gemeinschaften und Menschen, die euch unterstützen, Hilfe geben, füttern. Also dieser Aspekt, dass wir in Beziehung leben, ist ein ganz dramatisch gewichtiger Aspekt für das Verständnis von Meditation. Dritter Aspekt, und jetzt wird es wahrscheinlich vertrauter, ist Citta Bhavana, nämlich die Stillung des Geistes. Das ist ein Aspekt dieser Meditation, ist, dass wir lernen, diesen Geist zu beruhigen, den Geist zu sammeln. Das schlechteste Wort dafür ist Konzentration. Ich weiß nicht, was es mit euch macht, dieses Wort Konzentration, aber für mich gibt es so eine Art Bild und das ist, wenn ihr so einen Fegelappen so auswringt, ja, so konzentrisch auswringt. Ja, das ist so mein Bild für Konzentration. Konzentrische Bewegung unter viel Muskelkraft, ja, mit nassen Händen und verkrampften Armen. Das ist nicht, was der Buddha meinte mit Sammlung. Sein Wort hat einen anderen Klang. Die Übung dazu nennt er Samatha, die Qualität, dafür nennt er Samadhi, das bedeutet zusammengefügt, eins geworden. Die Bilder, die die Lehrreden dafür brauchen, sind immer Bilder, die mit Wasser zu tun haben. Es sind immer Bilder, die von Kohäsion sprechen. So wie Wasser durch seine Konsistenz und seine Materialität sich zusammenfindet und vereint. Wenn ihr Wassertröpfchen habt und die in einem Gefäß, erstens mal passen sie sich an jede Gefäßform an. Ja. Die sitzen nicht schmollend in der Mitte und sagen, in diese Ecke gehe ich nicht raus. Ja. Das Wasser läuft bereitwillig, nimmt bereitwillig jede Form an. Und dann läuft es auch zusammen. Ja, da ist eine Oberflächenspannung, die es ermöglicht, dass dieses Wasser sich vereint. Und das ist genau das, was Sammlung ist. Was die Stille des Geistes ist, es ist eine Einung des Geistes. Ja, dieser Geist beginnt sich zu einen. Es ist ein Geist am Stück. Ja. Und dieses am Stück sein, das ist der wichtigste Aspekt von Sammlung. Die Einung des Geistes. Eins geworden oder eins gerichtet. Das ist nicht etwas, was wir tun. Das ist etwas, was passiert. Wir tun andere Dinge. Man kann den Geist nicht einfach so einen. Das ist nicht eine Sache, die man willentlich tun kann. Aber man kann Bedingungen schaffen, unter welchen dieser Geist sich eint. Und das ist, was wir in einem Meditationsretreat versuchen. Wir versuchen, Bedingungen zu schaffen, die dieser Geisteseinigung hilfreich sind. Wir schaffen reizarme Umgebung, wir schaffen klare Anleitung, wir schaffen Stille, wir schaffen eine gewisse Intensität durch Übung und wir bemühen uns, unsere Aufmerksamkeit zurückzuholen von Dingen, die diesen Geist zerstreut. Das ist ein schreckliches Wort, Zerstreuung. Ja? So süß es klingen mag. Es ist schrecklich exakt. Es ist genau das, was wir tun für die meiste Zeit. Wir haben eine Vitalenergie und wir zerstreuen diese Energie durch unsere Sinne nach außen. Und weg ist sie. Ja? Manchmal kriegen wir ein Häppchen hier und dort. Manchmal ist es nett und manchmal fahren wir auf die Nase. Aber auf jeden Fall ist die Energie gestreut. Und Sammlung ist genau das Gegenteil. Es ist die Versüßung dieses Geistes und seiner Kräfte, indem wir sie eben nicht zerstreuen, sondern indem wir sie bündeln, indem wir ihnen erlauben, sich zu einen, sich zu verdichten. Das Rohmaterial dazu ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist beschränkt. Wir haben eine finite Größe für Aufmerksamkeit. Wir können nicht wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig tun. Wir können nicht unendlich lange mit etwas aufmerksam sein. Das ist beschränkt, so wie Zeit beschränkt ist. Wir leben nicht ewig. Und aus diesem Umstand, dass wir nicht ewig leben und dass unsere Aufmerksamkeit nicht unendlich ist, ergibt sich, dass wir uns sinnvollerweise mit Dingen abgeben, die wirklich wichtig sind. Ja? Wenn wir ewig Zeit hätten, könnten wir einfach eins nach dem anderen abhaken und das Wichtige ist dann schon irgendwo drunter. Ja, aber bis dann haben wir reichlich Zeit und kommen dann irgendwann drauf. Aber weil wir nicht so wahnsinnig viel Zeit haben und weil es Dinge gibt, die wichtiger sind als andere, macht es Sinn, dass wir versuchen, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, was uns nützt, was uns glücklich macht, was uns zufrieden macht, was uns klarer macht, was uns glückstauglicher macht. Ja? Daher diese Idee von Sammlung, weil unter der Einwirkung von Sammlung des Geistes dieser Geist wirksamer funktioniert. Das ist ein wichtiger Punkt. Aus buddhistischer Sicht, ganz hemdsärmlich, hat dieser Geist, wenn wir diesen Geist einmal als einen Ort verstehen, wo das Herz und wo der Verstand noch nicht getrennt ist, ja, das, was buddhistische Traditionen als Citta bezeichnen, was wir querbeet haben durch die gesamten buddhistischen Traditionen durch, Chinesen nennen es Sin, Japaner nennen es Shin, Citta oder Citra in der Sprache des Sanskrit und des Pali, das ist ein Ort, an dem wir meistens wo unser Erleben sich quasi angesiedelt hat. Das ist vielleicht das deutsche Wort Gemüt, wäre ein altväterischer Begriff dafür. Das ist der Sitz, buchstäblich das Herz unseres Erlebens. Die Summe unserer affektiven und unserer kognitiven Funktionen. Dieses Citta ist zu erhabenen Intuitionen fähig. Es kann Dinge zutiefst verstehen. Es kann erwachen, es kann sich weiten, es kann sich verströmen, Und dieses Citta ist leider auch verführbar. Es kann sich verkrampfen, es kann sich trüben, es kann sich benehmen wie der buchstäbliche Affengeist. Schon mal gehört, der Affengeist. Das ist ein uralter Slangbegriff für einen sprunghaften Geist, der allem nachspringt. Das Bild ist aus den Pali-Texten und es sagt, dass dieser Geist sich so schnell bewegt und so sprunghaft bewegt wie ein Affe, der sich von einem Ast zum nächsten schwingt. So schwingt sich dieses Citta von einem Gedanken zum nächsten, von einer Emotion, von einem Sinneseindruck zum nächsten. Und in seiner wirksamsten Form ist dieses Citta gestillt. Das ist klar. Es erlaubt, dass wir die Dinge erkennen, wie sie sind. Je getrübter dieses Citta ist, je gebrochener seine Oberfläche ist, umso verzerrter sind seine Lebensäußerungen. Umso weniger Chancen haben wir, dass dieses Citta uns zu Glück führt, zu Zufriedenheit führt, zu Klarheit führt. Und eine Möglichkeit, diese Klarheit zu retablieren, ist, dieses Citta zu stillen. Jetzt drei Funktionen dieses Citta, ohne allzu sehr in die Technik des Abhidhamma zu gehen. Eine Funktion dieses Citta ist basale Sensibilität, einfach Empfindsamkeit, dass in diesem Citta Dinge registrieren. Meine Sinnestätigkeit, was ich sehe, höre, rieche, schmecke, ertaste. Dann ist es die Ausbildung. Buddhistische Psychologie übrigens nimmt noch das Vorstellen und Denken, ist auch eine Sinnesfunktion. Der Verstand hat unter anderem auch eine Sinnesfunktion. Der Verstand ist nicht nur Sinnesfunktion, aber aus buddhistischer Sicht sind auch Gedanken Gegenstände meiner sinnlichen Erfahrung. Ja, das ist ein bisschen anders im Westen. Für Kant war das noch ein bisschen anders. Da gab es transzendente Objekte. Aus buddhistischer Sicht ist etwas, was ihr denkt, gegenständlich. Ja, es ist reifiziert, es ist verdinglicht. Ein Gedanke ist ein verdinglichter Prozess. Und unser Verhältnis zu diesem Gedanken ist dasselbe wie zu einem Geschmack, zu einem Geruch, zu einer Tastempfindung, einem Klang, einem Seheindruck. Also dieses Citta verarbeitet auf simpelster Ebene zuerst einmal sinnliche Tätigkeit und durch seine Sensibilität macht es uns empfänglich für Dinge unserer Sinne. Das ist eine seiner Funktionen. Zweite seiner Funktion ist, es bildet Willensimpulse aus. Es produziert Sankaras. Meistens in Reaktion auf seine erste Funktion. Wenn uns Dinge behaglich sind, dann produziert dieses Citta Sankaras als Echo auf diese behagliche Empfindung. Ich bin müde, es ist warm, ich habe ein weiches Bett, dann wird mein Citta die Müdigkeit des Körpers und die Gegenwart eines weichen, warmen Bettes dahingehend interpretieren, dass das eine sehr gute Idee ist, jetzt mich da hinzulegen und zu schlafen. Es produziert den Impuls, weshalb legst du dich denn nicht hin und schläfst ein wenig? Das wäre eine solche Reaktion. Wenn ich Hunger habe, dann wird dieses Citta die Erfahrung Hunger aufgreifen, die sensorische Erfahrung, absackender Blutspiegel, Bauchgrimmen, wenig Energie und etwas in meinem Kopf wird die Vorstellung eines Kühlschrankes manifestieren und ich werde mich auf die Suche nach diesem Kühlschrank machen, weil irgendwo muss es hier eine Futterkrippe geben. Irgendwo muss es hier einen Kühlschrank geben. Ich gehe doch mal zu Angelika in die Küche und schaue, was da passiert. Ja? Das Citta produziert den Impuls, meine sensorische Situation zu nivellieren. Manchmal produziert dieses Citta nicht nur Impulse im Hinblick auf meine Bedürfnisse, sondern manchmal produziert es auch Impulse, die nicht sonderlich nützlich sind. Ärgerlich werden zum Beispiel. Jemand lässt das Fenster offen, läuft einfach raus, ich komme dann nach, später und es ist eiskalt. Ja. Ja. Und nicht nur spüre ich, ist es eiskalt, sondern in mir taucht ein Bild auf von jemandem, den ich verdächtige, dieses Fenster geöffnet und nicht geschlossen zu haben. Und ich spüre einerseits Kälte, andererseits Grollen hier in der Mitte, in meiner Herzgegend und verbunden mit dem Bild dieses Menschen. Zum Beispiel, das ist nicht sehr nützlich, es macht mich nicht wirklich wärmer, es löst das Temperaturproblem nicht, es gibt mir kein gutes Gefühl, es hilft mir nicht in meinen Beziehungen und so weiter. Das Chitta produziert ganz viele solche Sachen. Und drittens, auf einer dritten Ebene ist eine der Funktionen des Chitta, dass es Dinge versteht. Das Chitta ist inhärent erkenntnisfähig. Das ist eine ganz wichtige Sache. Jetzt für uns Meditierer ist besonders wichtig zu sehen, dass je weniger das Chitta mit den ersten beiden Ebenen beschäftigt ist, umso mehr wird es erkenntnisfähig. Je weniger es Business hat mit Verarbeitung von Sinnesreizen und Produktion von Impulsen, also wollen und nicht wollen, abweisen, mich sehnen, auf die Suche machen, je weniger es zu tun hat mit der Verarbeitung von Zeug und mit der Reaktion auf Zeug, umso klarer kann es Dinge verstehen. Da kommt Meditation rein, weil die Klärung dieses Chittas und seine Stillung ist ein primäres Anliegen von Meditation. Es ist nicht das einzige Anliegen, aber es ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und wie geht das? Das geht, dass ich in meditativer Übung einfach Fertigkeiten lerne, die mir erlauben, dass dieser Geist sich beruhigt. Wenn er schon sehr, sehr ruhig ist, dann bedeutet diese Fertigkeit, dass von sehr, sehr ruhig mache ich ihn noch ruhiger. Ja? Wenn er hochgradig gestresst und genervt und aufgebracht ist, dann habe ich gelernt, dass ich ihn von hochgradig gestresst, genervt und aufgebracht ein bisschen beruhigen kann. Wo immer wir sind, diese Fertigkeit von Meditation bedeutet, ich kann von da, wo ich es antreffe, kann ich es runtermodulieren. Runtermodulieren. Ja. Das ist wichtig, das ist nicht ganz leicht. Ja. Weil wenn das Ding einmal voll am Laufen ist, ja, dann hat das so eine Art selbsterhaltendes Momentum. Wenn es mal richtig ärgerlich ist zum Beispiel, dann kriegt es sich in die Wolle mit ganz vielen Leuten. Wenn es ärgerlich ist, dann parkt es weniger gut, es kauft weniger gut ein, es ist ungeduldiger, es schlägt sich und schubst sich, es ist unfreundlich und kriegt unfreundliche Reaktionen. Ja. Es ist ganz leicht zu sehen, dass das Ding weniger gut funktioniert, wenn es, sagen wir, verärgert ist. Es funktioniert noch viel weniger gut, wenn es Angst hat. Ja. Angst ist grässlich. Es nimmt uns Freiheit weg, es macht uns defensiv. Je nachdem, klein oder egoistisch, aber auf jeden Fall ist es ein stark kontrahierter Zustand, Angst. Und ein Chitta, das ruhig ist, ein Chitta, das gelassen ist, ein Chitta, das geklärt ist, ist so viel nützlicher, egal was euer Job ist im Leben. Ihr seid bessere Erzieher, ihr seid bessere Mathematiker, ihr seid bessere Köche, ja? Ihr seid besser in allem, was ihr tut, wenn dieser Geist ruhig ist. Er denkt klarer, er nimmt präziser wahr, er fühlt sich besser an, es ist freundlicher mit euch zu sein. Wir alle mögen Leute, die ruhig sind. Nicht nur, wenn alles nett ist, sondern auch, wenn es ein bisschen höher hergeht, haben wir großen Respekt für Leute, die ihre Ruhe bewahren. Keine Kultur, die ich kenne, hat Vertrauen in Hitzköpfe, ja? Egal wo. In der Familie, im Militär, in der Politik, im Kloster. Hitzköpfe haben immer einen schlechten Ruf. Ich will nicht vergessen, wie man mir in Thailand erklärt hat, dass ein Boxer, einer, der gewonnen hat. Und ich habe das erste Mal gesehen und dachte, oh, wow, der ist richtig gut. Und mein Thai-Freund hat mir gesagt, nein, der ist nicht wirklich gut. Ja, stimmt, der hat gewonnen. Aber er war wütend. Für ihn war ganz klar, der bessere Boxer ist nicht notwendigerweise der gewonnen hat, sondern Das ist eine große Schwäche dieses Menschen, trotz seines Sieges, dass er wütend geworden ist. Offenkundig für ihn. Das ist bei uns nicht so, nicht so. Richtig schön aggressiv ist mittlerweile ein Qualitätsmerkmal hin, nicht? Aggressive Werbung, aggressives Vorgehen. Wir sind nicht ganz so zögerlich wie Thailänder etwa in der Wertschätzung von Ruhe. Also dieser Geist, Ascita, in seinen drei Funktionen, ist dann am wirkungsvollsten, wenn es um Erkenntnis geht, wenn er ruhig ist. Und weil dieser Geist durch Sinnestätigkeit und durch die Komplexitäten unseres Daseins belangt wird, verlieren wir diese Ruhe dauernd. Und umso wichtiger ist es, dass wir lernen, wie wir diesen Geist von da, wo wir ihn abholen, beruhigen können. So haben wir Citta Bhavana. Die vierte und letzte dieser Formen von Bhavana ist die Vipassana oder Panya Bhavana, die Entfaltung von Einsicht, die Entfaltung von Weisheit. Und da kommt zum Tragen, dass wir gelernt haben, diesen Geist zu stillen, zu einen, zu sammeln. Weil, wenn er sich sammelt, ist es so, wie wenn wir mehr Perspektive kriegen. Es ist, dass Dinge ins Relief rücken. Es ist so, als ob sich etwas klärt. Nicht, weil wir mehr Fragen stellen oder weil wir bessere Antworten kriegen, sondern weil sich unser Blickfeld öffnet, weil sich die Tiefe erschließt, weil sich die Konturen abzeichnen. Ja, es ist so, wie wenn wir aus dem Nebel auftauchen und wir sehen plötzlich, wie es aussieht. Oder wenn wir im Dunkeln herumstolpern und ein Blitz, zack, und plötzlich sehen wir, wo wir sind und was vor uns ist. Und diese Sorte von Weisheit ist das, was den unser Herz befreit. Das ist das Einzige, was unser Herz befreit. Es ist nicht guter Wille, es ist nicht Kontrolle, es ist nicht Power, es ist nicht einmal Sammlung selbst, die das Herz befreit, sondern es ist, dass wir Dinge verstehen, wie sie sind. Und weil wir sie verstanden haben, hören wir auf, von uns selbst und von dieser Welt und von anderen Dinge zu wollen, die der Wirklichkeit nicht entsprechen. Wir hören auf zu wollen, dass die Flüsse in die Gegenrichtung fließen. Oder wir hören auf zu klagen über Dinge, die unabänderlich sind. Und wir hören auf, uns klein zu reden, da wo wir die Möglichkeit haben, etwas zu ändern, etwas zu bewirken, zuzupacken. Und das ist der Job von Meditation, wenn wir so wollen. Die Idee ist, dass wir etwas entfalten und etwas entwickeln, das uns freier macht, ganze Macht, wirkungsvolle Macht, glückliche Macht. Die Idee ist nicht zu warten auf dem Kissen, bis alles aufhört und mir nichts mehr wehtut. Das ist nicht die Idee. Ja. Gelegentlich kann es so aussehen. Ja. Leute kommen und meditieren, machen ihre Augen zu und versuchen, dass alles aufhört. Aufhören zu denken, aufhören weh zu tun, aufhören zu wollen, aufhören unruhig zu sein, weniger schlafen, weniger reden, weniger essen. Das sind Mittel zum Zweck. Das sind zweckdienliche Mittel. Das sind Instrumente. Das sind nicht die Dinge, um die es letztlich geht. Die können alle sehr hilfreich sein als Mittel. Aber das, was unser Herz letztlich frei macht, ist, dass wir Dinge verstehen, wie sie sind. Jetzt, der Buddha war ein Pragmatiker, das war ein spiritueller Pragmatiker. Der steht in einer Zeit und Geschichte, in der er Teil war einer großen religiösen Aufbruchsbewegung und die große Vision seiner Zeit war, dass man etwas tun kann für sein eigenes Heil. Die Vision der Tradition, aus der er herausgewachsen ist, war die Idee, dass man, wenn man das richtige Leben lebt, wenn man mit den Göttern übereinkommt und wenn man sich an die Ordnung der Dinge hält, dann sind einem die Götter gesonnen und das gute Leben entfaltet sich für einen. Ein gutes Leben im Indien der vorbuddhistischen Zeit heißt viele Kühe, viele Söhne und 120 Jahre alt werden. Ja? Originalton. Das könnt ihr ein bisschen abändern, dann kommt ihr auf unsere Visionen. Vielleicht sind Töchter mittlerweile auch etwas aufgewertet worden. Das mit den Kühen hat sich etwas verlagert auf andere Wertgegenstände. 120 Jahre scheint immer noch relativ, ja, ich weiß nicht, was ihr für euch ersehnt. Nein, ich nicht 120 Jahre. Ja. Aber ich glaube, es ist klar. Das gute Leben ist Fülle. Fülle in meinem familiären Kontext, zu wissen, dass es weitergeht, dass meine Kinder das weitertragen. Fülle im Sinne von Wohlstand, dass ich nicht darben muss, dass ich auch für schlechte Tage etwas auf der hohen Kante habe. Und Fülle in meiner Zeit, dass ich möglichst viel Erfahrung und viel erleben kann. Ja, dass mir möglichst vieles zuteil wird, meine Gesundheit mich nicht im Stich lässt. Die buddhistische Perspektive ist etwas anders. Und zwar ist der Buddha Teil dieser Aufbruchsbewegung, die sehr fasziniert ist von dem Gedanken, dass man nicht einfach nur richtig leben soll, sondern dass man etwas tun kann, um frei und glücklich zu sein. Mit anderen Worten, es ist nicht so, wenn wir lieb sind, kriegen wir es dann gewährt und dann ist es schon gut, sondern die Idee ist eine yogische oder eine gnostische Idee. Es gilt, etwas zu verstehen und es ist dieses Verstehen, das uns glücklich und frei macht, nicht die Gnade der Götter. Ja, das ist die Perspektive, die der Buddha mit vielen anderen religiösen Lehrern seiner Zeit geteilt hat. Die Freiheit, die es zu erlangen gilt, das Glück, das es zu gewinnen gilt, wird uns nicht gewährt von milde gestimmten Göttern durch Opfer oder gefälliges Leben, sondern es kommt zustande, weil wir etwas tun, weil wir etwas verstehen, weil wir etwas bewirken und uns bemühen für etwas. Ja? Das ist eine neue Idee, die da auftaucht im 5. Jahrhundert in Indien. Und der Buddha ist sehr Teil dieser Idee und seine Darlegung ist sehr pragmatisch und er sagt, okay, was hält uns denn ab von Glück? Was hält uns denn ab davon, in Fülle zu leben? Was hält uns denn ab von Wirksamkeit? Und er beginnt zu untersuchen, wo die Kräfte der Geistestrübung herkommen, wo die Kräfte der Unwissenheit und der Verblendung ihre Wurzeln haben. Und seine Darlegung zielt darauf ab, dass wir diese Wurzeln eine nach der anderen ausbuddeln. Ja? Und die zentrale Kraft, die uns in Unwissenheit und in Verblendung hält, ist ein Mangel an Verständnis. Und dieses Verständnis ermangelt der Tiefe, weil wir nur sehr punktuell und nur sehr episodisch aufmerksam sind. Es ist nicht, dass wir schreckliche Ideen haben oder fürchterliche Leidenschaften, haben wir auch, aber das ist nicht das Ärgste. Was das Ärgste ist, dass wir Dinge nicht sehen, dass wir Dinge nicht verstehen. Und dieses Nicht-Sehen und Nicht-Verstehen hat verschiedene Komponenten. Eine Komponente ist einfach ein Mangel an Information. Das ist heute selten der Fall. Wir alle ersaufen in Informationen. Wir haben mehr Informationen, als wir verarbeiten können. Das Zweite ist, dass wir Informationen, die wir haben, nicht wirklich quasi zu einem Ganzen kriegen. Es ist einfach ein Haufen von Ideen statt ein zusammenhängender Satz von Verständnissen. Wenn ihr einfach einen Haufen von Ideen habt und jemand bringt euch eine neue Idee, dann tut ihr sie oben auf den Haufen und der Haufen wird ein bisschen größer, aber das ist nicht ein organisches Ganzes. Wenn ihr kohärentes Wissen habt, ja, ein Wissen im besten Sinne, ein gelehrten oder akademisches Wissen, dann heißt es, wenn ihr da etwas Neues hinzufügt, dann ändert dieses neue Teil möglicherweise alle bestehenden Erkenntnisse. Ihr kriegt eine neue Perspektive. Das ist nicht einfach ein Haufen, auf den ihr noch ein bisschen was drauflegt. Und schließlich die dritte Form von Erkenntnis, die geht auf ein meditatives Verständnis zurück. Das ist das, was wir aus der tiefen Schau unserer eigenen Prozesse verstehen, indem wir uns den Kräften, die in uns wirksam sind, zuwenden und diese Kräfte untersuchen. Und diese Form von Verständnis auf allen drei Ebenen, Information, korreliertes Best im besten Sinne intellektuelles und akademisches Verständnis und schließlich ein meditatives Verständnis. Diese Formen von Verständnis sind, was uns aus Blindheit und aus Enge und Verkehrtheiten herausführt. Und ein jegliches dieser Verständnisse erfordert, dass wir unsere Aufmerksamkeit einsetzen. Und so ist der Buddha in seinem Realismus, statt uns zu erklären, wie das richtige Verständnis aussieht oder was wir alles falsch gemacht haben, sagt er einfach, okay, dann lernt ihr aufmerksam sein. Und ihr lernt diese Aufmerksamkeit bändigen. Ihr lernt sie euch nutzbar, dienstbar machen. Und das ist, was wir tun. Wir sitzen hier und wir beginnen rauszukriegen, wo diese Aufmerksamkeit denn eigentlich hingeht. Und das kriegen wir mit, indem wir versuchen, eine ganz einfache Übung zu machen, den Atem zu spüren und dabei zu bleiben. Das ist eine unmögliche Übung. Niemand kann das einfach so. Ja? Es ist in der Natur dieses Geistes, dass er streunt, dass er schweift, dass er sich bewegt. Wir sind darauf angelegt, dass Aufmerksamkeit sich auf Dinge zubewegt, die unsere Sinne ansprechen. Hat uns das Überleben ermöglicht, ja? Wir waren nicht wahnsinnig gut, wisst ihr, als es da um die Plätze ging in der Evolution. Wir waren etwas spät dran. Da gab es vieles, das konnte schneller rennen, besser schwimmen, ja, ausdauernder in der Wüste rummachen, Bäume erklettern. Da gab es viel bessere Konkurrenz, als wir waren. Etwas behäbig und Kiefer nicht wahnsinnig stark. Keine Krallen. Wir sind nicht wirklich sehr begabt, so wenn es um die harten Plätze ging. Das, was uns gerettet hat, war Schlauheit. Als wir da aus den Wäldern gekrochen sind und von den Bäumen runterkamen, was uns gerettet hat, war das Team. Ja. Genau genommen war es die Empathie. Es war die Bereitschaft, sich mit anderen zusammenzutun und zu merken, dass wir gemeinsam Dinge hinkriegen, die jeder von uns alleine nicht hinkriegt. Und diese Bereitschaft, sich mit anderen Leuten abzugeben, hat uns das Leben gerettet. Und wenn ihr denkt, dass wir die Erfolgsgeschichte sind, dann hat es uns den Erfolg gesichert bis jetzt. Das Experiment scheint noch nicht abgeschlossen. Es ist schwer zu sagen, ob es gut ausgeht. Die schiere Verbreitung unserer Spezies muss evolutionär wahrscheinlich als ein Erfolg gewertet werden. Allerdings ist da drin auch eine gewisse Gefahr. Vielleicht wird sich das Mütterchen Natur beim nächsten Mal anders überlegen und favorisiert irgendwie ein ordentliches Ameisenvolk oder so etwas, das weniger selbstdestruktiv umgeht mit diesem Planeten. Es ist schwer abzusehen. Auf jeden Fall können wir sagen, dass die Grundlage für unseren Erfolg auf diesem Planeten, der Erfolg unserer Verbreitung, nicht der Erfolg unserer Erleuchtung, das ist kollektiv noch nicht wirklich sehr, sie zeichnet sich nicht wirklich ab. Der Erfolg unserer Verbreitung liegt darin, dass wir gelernt haben, mit anderen zusammen zu arbeiten. Und das klappt nur, wenn wir bereit sind, andere ernst genug zu nehmen, dass wir uns auf sie einlassen. Und das haben wir sehr früh gelernt. Sehr früh. Hat ganz vieles ermöglicht gemacht. Ja. Entwicklung eines Neokortex, der größer wird. Ja. Größerer Neokortex wird möglich, wenn tragende Weibchen in einem Sozialgefüge aufgehoben sind, das dieses schwangere Weibchen sichert und ihm erlaubt, weniger schnell rennen zu müssen und gefüttert zu werden, während es schwanger ist mit seinem Jungen. Und je sicherer der soziale Kontext ist, umso behäbiger kann das Weibchen werden in diesem Kontext und umso größer kann der Kopf des Kleinen werden und umso unfertiger kann es sich leisten, auf die Welt zu kommen. Das ist nicht so bei Kängurus. Die plumpsen runter, krabbeln an Mamis haarigen Beinen hoch in die Bauchtasche und finden den Nippel. Können die, gleich nach der Geburt. Junge Menschen funktionieren nicht so. Die sind völlig abhängig, völlig bedürfnisgeladen und die erfordern ganz viel Unterhalt. Und das ist nur möglich, wenn da nicht nur einfach ein einzelnes Weibchen ist, irgendwo allein in der Wüste. Da braucht es eine Sippe. Und wenn das ein paar Generationen klappt, ja, dann setzen sich die größeren Hirne durch. Ja, wenn sich die größeren Hirne durchsetzen, dann kommen neue Ideen. Ja, und so ist es gelaufen. Nicht, weil wir schneller rennen oder härter zubeißen oder weniger brauchen oder eine ökologische Nische gefunden haben, sondern das ist da, weil wir bereit waren, uns aufeinander einzulassen als Wesen. Clans, Gruppen, Sippen funktionieren nur, wenn es so etwas gibt wie ein Interesse, was passiert beim anderen und wenn da was Dramatisches passiert, dass ich bereit bin, mich auf das einzulassen. Mich mit ihm zu freuen, wenn es ihm gut geht, mich um ihn zu sorgen, wenn es ihm nicht gut geht, ihn zu beschützen, wenn er Angst hat und so weiter. All diese Dinge. Das ist das, was unser Zusammenleben und unsere Spezies zu was gebracht hat. Und das passiert nur mit Aufmerksamkeit. Das passiert nur mit der Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen. Das ist nicht immer das, was gerade angenehm ist, aber das ist, was mich verbindet. Homo empathicus, das sind wir. Und diese Empathie, die findet statt, wenn wir fähig sind, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, auf etwas zu bündeln und bei etwas zu bleiben. Dieser letzte Teil ist ganz besonders wichtig, bei etwas bleiben zu können. Wir alle sind aufmerksam, punktuell, episodisch. Aber das reicht nicht. Bei Kindern ist es am deutlichsten. Es reicht nicht, es ist so, einmal am Tag ein Körbchen, das reicht nicht. Ja. Es braucht Kontinuität in Beziehung. Das Kind braucht etwas, das kontinuierlich da ist, nicht nur einmal überschwänglich, einmal pro Woche oder so. Es braucht dranbleiben. Und so ist es auch mit unserem eigenen Geist. Es braucht dranbleiben. Es ist das Dranbleiben in der Aufmerksamkeit, das uns Dinge erschließt, das uns die Nahtstellen erschließt, wie Dinge sich verzahnen und verketten in unserem Leben. Und das ist nicht leicht. Unsere Aufmerksamkeit ist zweiteilig, der willkürliche und der unwillkürliche Teil, so wird es seit geraumer Zeit beschrieben. Der unwillkürliche Teil, der kann einfach abgerufen werden. Wenn es laut ist, wenn es plötzlich ist, wenn es unvorhergesehen ist, wenn es bedrohlich ist, wenn es nicht geplant ist, dann springt unsere Aufmerksamkeit dahin. Und dieses Springen der Aufmerksamkeit ist ganz nützlich, ja, wenn wir mit gefährlichen oder unvorhersehbaren Situationen zu tun haben. Aber diese selbe unwillkürliche Aufmerksamkeit, wenn es gerade nicht ums Überleben geht, dann will die dauernd unterhalten werden. Die will dauernd gefüttert werden. Die sagt, okay, was wird geboten hier? Wo gibt es was Nettes? Wo gibt es was zu sehen, zu spüren, zu essen? Wo wird was getrommelt? Wo wird was? Wo läuft was? Wo lohnt es sich, dass ich hingehe? Ja, so. Es kennt so den inneren Horizont ab. Okay, da draußen wird nichts geboten, niemand, bei dem ich sitzen möchte, niemand, der was zu futtern hat. Dann gehe ich zu mir und denke mir was. Ja, kram ein bisschen in meinen Erinnerungen rum, hol mir was Nettes oder ärgere mich ein bisschen. Oder, ja. Oder ich plane, ich gehe in die Zukunft. All die Dinge, die ich noch nicht gehabt habe. Ich habe noch nie Austern gegessen, ich war noch nie in Neumexiko, wollte immer schon mal etwas über Orgelbau wissen. Oder, ja? Und ich denke mir, dann sitze dann da und denke mir was über Orgelbau, Neumexiko, Austernzucht oder so. Ja? Ich hole mir aus meinem Inneren etwas heraus, wenn im Außen nichts geboten wird. Das ist, was die unwillkürliche Aufmerksamkeit macht. Verständlich, hat sich bewährt, evolutionär, aber es macht uns nicht glücklich, es macht uns nicht klar, es macht uns nicht zufrieden. Es ist nie ruhig. Es macht uns definitiv nicht still. Willkürliche Aufmerksamkeit ist schwieriger. Das ist auch möglich. Ich kann mich entscheiden, dass ich meine Aufmerksamkeit eine Sache gebe. Diese Sache erfordert dann quasi eine kontinuierliche Bündelung meiner Aufmerksamkeitskräfte auf diese Sache. Nicht, weil die Sache zieht, sondern weil ich es entschieden habe, bei dieser Sache zu bleiben. Das ist auch möglich. Wir alle können das, sonst wärt ihr nie hierher gekommen. Aber es ist schwieriger. Und sobald wir das zu tun beginnen, kriegen wir es mit Widerstand zu tun. Unsere unwillkürliche Aufmerksamkeit beginnt uns ins Quer zu schießen. Sagt, oh, okay, das ist aber anstrengend jetzt. Lass mich doch einfach ein bisschen hier sitzen und dösen. Es kann doch keine Strafe sein. Es kann doch nicht schlimm sein, wenn ich hier einfach ein bisschen so abnicke jetzt. Oder wenn ich hier ein bisschen fantasiere. Ich denke mir was Nettes aus, plane meine Ferien, denke hier an Susi oder was koche ich, wenn ich wieder nach Hause komme und das überlebt habe hier. Oder was pflanze ich in meinem Garten oder was kaufe ich mir als nächstes, was richte ich mir auf meinem Computer ein, was auch immer. Ja? Füllt ein, diesen Punkt. Diese Neigung des Geistes beginnt zu konfliktieren mit meinem erklärten Wunsch, meine Aufmerksamkeit an eine Sache zu gewähren. Ja? Und je mehr Gewohnheiten ich habe, umso schwieriger wird es, meine Entscheidung, diese eine Sache, zu der ich meine Aufmerksamkeit hinführen will, tatsächlich quasi im Blickfeld, im Fokus dieser Aufmerksamkeit zu halten. Und das andere, das zieht an mir. Und deshalb ist es, dass wir müde sind, wenn wir einen Tag sitzen, obwohl wir nur so rumsitzen und einfach so atmen und ein bisschen spüren, wie wir atmen, ist es harte Arbeit, weil es geht die ganze Zeit gegen die Gewohnheit einer streunenden und schweifenden und den Horizont absuchenden, unwillkürlichen Aufmerksamkeit, die insgeheim erwartet, dass sie belohnt wird, ja? Dass sie was kriegt. Hallo, ich bin da, bring mir was, ja? Zeig mir was, gib mir was zu riechen, zu schmecken, zu spüren, zu denken, zu sehen, zu hören. Und wenn nicht, ja, denke ich mir eben was, hol mir was aus meiner Erinnerung, stell mir was in meiner Fantasie vor. Und das ist harte Arbeit, das nicht zu tun. Wir alle wissen das. Ihr seid da und die Arbeit ist kostbar, weil sie, selbst während es sich wie Arbeit anfühlt, schwächt es dieses streunende, schweifende, den Horizont absuchende und nie zu stillende, das in dieser unwillkürlichen Aufmerksamkeit drin sitzt. Ja. Da ist etwas sehr Kindliches da drin. Es sagt, tu was für mich, fütter mich, ja. mach mich ganz, ja. Mach mich okay. Ich bin nie okay. Und dieses Teil in mir, das ist nie okay. Das will immer was. Und wenn wir diesem Teil nachlaufen, manchmal kriegen wir, was wir wollen, oft kriegen wir es nicht. Manchmal kriegen wir es und wir sind nicht zufrieden damit oder es langweilt uns oder wir wollen was anderes, sobald wir es haben. Oder wir haben Angst, dass wir es verlieren oder es schmeckt uns nicht mehr. Viele Dinge können schief gehen, aber auf jeden Fall bleiben wir immer in der Position des Unheilseins. Wir bleiben immer in der Position der Entbehrung, des Mangels. Und das Gute ist immer draußen. Es kommt immer von da draußen. Ja. Damit ich ganz werde, muss da draußen was kommen. Und das ist eine sehr unerfreuliche Perspektive. Und so ist die Schulung einer willkürlichen Aufmerksamkeit, das ist noch nicht Meditation, das ist erst das Rohmaterial für Meditation, ist der erste Punkt, den der Buddha uns ins Herz legt, um mit dem, was er für Verblendung oder für Unwissenheit oder für Fehlverständnis erachtet, dass wir mit dem beginnen aufzuräumen. Wo ist meine Perspektive auf mich und auf diese Welt und auf was möglich ist, unrealistisch? Es beginnt damit, dass ich bereit bin, meine Aufmerksamkeit zu schulen. Das ist, was wir tun mit Achtsamkeit. Das ist der größere Kontext. Es hilft der Gewinnung einer tieferen Wirklichkeit. Ja. Das ist wichtig. Der Buddha hat nicht eigentlich eine Art so Samsara-Management im Sinn. Der hat kein Wellness-Programm. Ja? Der hat nicht ein Stress-Management-Programm oder so. Oder bessere Gefühle kultivieren durch Meditation. Schöne braune Augen und weniger Falten. Das ist nicht auf seiner Liste. Das funktioniert. Ja, die Augen glänzen etwas mehr und die Falten lösen sich. Wenn man mit Leuten länger meditiert, das ist richtig, richtig offenkundig. Ich mache manchmal längere Kurse und da sieht man richtig, so wenn Leute einen Monat sitzen, dass die echt weniger Falten haben. Das ist unglaublich. Aber das ist nicht auf Buddhas Liste. Auf Buddhas Liste ist Wirklichkeitsgewinn. Er denkt, die größtmögliche Chance, glücklich und erfüllt, zufrieden und klar zu sein in dem, was wir tun, ist, wenn wir ein Höchstmaß an Wirklichkeit gewinnen. Wenn wir Dinge verstehen, wie sie sind. Wenn wir aufhören, uns Dinge vorzumachen, in die Tasche zu lügen. Und darum geht es. Das ist, was wir üben. Wenn wir den Atem zum Gegenstand unserer Aufmerksamkeit nehmen, lernen wir eine ganze Reihe von Sachen. Wir lernen sicher etwas mehr über den Atem. Wir lernen vielleicht tiefer spüren. Wir lernen an etwas dranbleiben, ohne dass uns das dauernd etwas verspricht. Ja? Der Atem ist nicht wahnsinnig verheißungsvoll als Gratifikation. Es ist nicht so, dass ihr quasi die ultimative Einatmung vorbereitet und dann hat es sich. Ja. Es geht weiter. Ja, selbst wenn ihr perfekt einatmet, nach sehr kurzer Zeit müsst ihr das wieder hergeben. Das reicht nicht so. 3.15 Uhr nach Kinjin tätigt seine ultimative Einatmung. So. Das heißt, er geht ein, sehr kurz darauf später. Das ist nicht der Sinn dieser Sache. Wir maximieren nicht unsere Atmung. Ja? Wir trainieren nicht unser Lungenvolumen oder so etwas. Wir kriegen mehr Atmung. Ja? Wir sind großartige Leistungsatmer oder irgendwie sowas. Das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass wir eine Beziehungskonstanz aufbauen mit einer subtilen Erfahrung, die so alltäglich ist, dass sie oft genug nicht Gegenstand unserer Aufmerksamkeit ist. Und wenn uns das gelingt, diese Beziehungskonstanz mit einer subtilen Erfahrung, die dynamisch ist, aufzubauen, dann ist diese Aufmerksamkeit verfügbar für ganz viele andere Sachen. Für unseren Job, für unser Selbstverständnis, für unsere Arbeit, für unsere Beziehungen. Das ist beweglich, das ist mobil, das ist einsetzbar, wo immer wir sind. Und das erhöht unsere Chancen, tiefer zu verstehen, in was für Zusammenhängen wir uns bewegen. Es erhöht unsere Chancen, unsere Bedürfnisse tiefer und klarer zu verstehen. Es erhöht unsere Wertschätzung für die Dinge, die gut sind in unserem Leben. Und es sind mehr Dinge gut, als wir uns meist eingestehen. Ich möchte euch einfach bitten, unsere kleine Übung, die so dekontextualisiert aussehen kann, wenn wir da sitzen, still mit einem Haufen von anderen, die natürlich alles immer besser können als ich. Der Kontext, der große Kontext für diese kleine Übung ist die Schulung, eine Beziehung. Wenn ihr wissen wollt, was nach 30 Jahren Sitzen mein einfachstes Verständnis von Achtsamkeit ist, das ist meine Beziehungsfähigkeit und meine Beziehungswilligkeit zu dem, was stattfindet für mich. Es ist eine Achtsamkeit ist ein Beziehungsaspekt. Ich bin bereit, mich auf eine Beziehung einzulassen, was jetzt gerade zum Beispiel in diesem Körper stattfindet, was in diesem Geist stattfindet, was in diesem Herzen stattfindet. Und diese Achtsamkeit, die ihr für euch hier quasi unter Laboratoriumsbedingungen entfaltet, die ist portabel. Die wird alle Kontexte, in denen ihr lebt, klären. Alles, was ihr hier versteht für euch, ist mobil. Das könnt ihr mitnehmen und das wird den Kontext, in dem ihr lebt, erhellen. Es wird sich niederschlagen in dem, was ihr tut, in dem, wie ihr wahrnehmt, in dem, wie ihr euch mit euch umgeht und mit anderen umgeht. Ich möchte euch einfach das ans Herz legen, das nicht zu vergessen. Manchmal sieht es so klein aus und ich kann es nicht. Niemand kann einfach so mit. Da sitzen und seine Aufmerksamkeit ausschließlich der Atmung geben. Ihr seid also nicht allein, wenn es nicht einfach klappt. Aber man kann über den Versuch, beim Atem zu bleiben, eine ganze Menge lernen. Man kann Geduld lernen. Man kann Wertschätzung lernen, wenn es klappt. Man kann Bemühen lernen. Man kann lernen, sich nicht zu verurteilen, wenn es nicht klappt. Man kann vor allem Kontinuität lernen. Ja. Alles, was wir irgendwo zu Erfolg bringen in unserem Leben, erfordert Dauer, erfordert Bleibekraft. Ja. Es ist so simpel. Und das ist etwas, was wir mit jedem Atemzug, den wir bewusst willkommen heißen in unser Gewahrsein und bewusst aus unserem Gewahrsein entlassen. Mit jeder solchen kleinen Achtsamkeitsgeste stärken wir unsere Kraft, an etwas zu bleiben, etwas zu vertiefen, etwas tiefer und inniger zu verstehen. Gut, lasst mich absetzen für heute Abend. Fragen? Widerspruch? Genug? Genug. Ja? Gut, dann lasst uns noch eine Hasenminute Stille sein und dann schließen wir mit einer Rezitation.